wie ich diesen Tag genieße mit euch. Herrlich, wenn man hier reinkommt, so viele liebe Menschen trifft, das Grüßen, das Reden, eine herrliche Gastfreundschaft im Hause Meier in Westheim erlebt mit meiner Frau und euer wunderbares Haus. Aber wisst ihr, was die größte Attraktion ist? Die größte Attraktion ist das Bibelwort. Es ist an unseren Tagen vergessen, was das Bibelwort ist. Es gibt keine andere Weise, durch die der Heilige Geist in dein Leben kommt, als das Bibelwort. Im schönen Lied von Paul Gerhardt, soll ich meinem Gott nicht singen, da heißt im zweiten Vers, seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort. Alles, was nicht durch das Wort Gottes durchgeht, ist Schwärmerei, ist nicht der Heilige Geist. Jetzt könnt ihr sehen, das Wort Gottes, das ein Samen kommt, das gibt es sonst gar nie. Alle anderen Worte, die verblassen, die vergehen, die verhallen. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es tut, wozu es gesandt ist. Es gibt überhaupt keine Energie Gottes als im Wort Gottes. Alle großen Glaubensbewegungen sind nur durch das Wort Gottes entstanden. Es ist noch nie ein Mensch anders zum Glauben gekommen als durch das Wort Gottes. Jesus sagt richtig, meine Worte sind Geist und Leben. Und das ist so wichtig, dass dieses Gotteswort, dieses Bibelwort diese Kraft entfaltet. Und das Interessante ist es ja, Brigitte, bei dir in Papua, der letzte Filmstreifen von Gerhard hat mich so beeindruckt, wie diese Steinzeitmenschen das Wort Gottes aufnehmen und die Macht der Finsternis weicht. Ich habe das ja miterlebt. Mir hat das ein Kirchenpräsident erzählt, Papua, wie die schwarze Magie sie beherrscht hat. Er hat mir gesagt, wir haben nie was anderes getan als aus Angst vor der schwarzen Magie. Und dann kam das Wort Gottes. Und das hat gebraucht, dann ging es uns im Herzen auf. Und dann wich die Angst, das Ungeheuer, die ganzen dunklen Teufelsmächte weichen zurück. Das Wort Gottes ist in deinem Leben eine lebendige Kraft, die gestaltet dein Leben um. Und am meisten über den Heiligen Geist in der Bibel ist in Römer 8 geschrieben, dem Abschnitt, den wir heute haben. Nirgendwo in der Bibel wird so klar über das Wirken des Heiligen Geistes geredet, dass der Geist Gottes unser Leben total neu macht. Vollkommen neu. Jetzt ist immer schwierig, dass wir oft dem Bibelwort so entwöhnt sind in unseren Tagen. Das ist ja ganz schlimm, dass viele den Tag beginnen ohne Bibel lesen. Das ist schlimm. Meine Mutter hat in der Inflationszeit, wo sie auf der Bank gearbeitet hat, hat sie Römer 8 auswendig gelernt. Es ist ein Verbrechen heute an jungen Leuten, dass wir sie nicht mehr Bibelworte auswendig lernen lassen, dass du sie präsent hast. Auf der Intensivstation, auf dem Leidensweg, in den dunklen Stunden, wir wissen ja gar nicht, was vor uns noch steht, in Christenverfolgung, dass du es präsent hast in deinem Kopf. Ich lese heute diesen Abschnitt, heute Morgen, heute Mittag, dann lesen wir den zweiten Abschnitt von Römer 8. Es ist gut, dass ihr das hier aufblendet. Das Leben im Heiligen Geist, das Leben im Geist überschrieben. Sag nochmal, es gibt nirgendwo in der Bibel so eine klare Beschreibung vom Wirken des Heiligen Geistes. Es gibt ja immer noch Leute, die behaupten, wir reden nie vom Heiligen Geist. Doch, fortwährend. Das ist der wichtigste Zentralbegriff. Gestern, die größte Not meines Lebens bleibt die Sünde. Vorhin gedacht bei dem Lied, ich lege alles vor dir hin. Herr Jesus, ich will doch meinen ganzen Schrott, den Sumpf meines Lebens vor dir hinlegen, damit dein Heiliger Geist mich erfüllen kann. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Heiligen Geistes, der lebendig macht, der hat die Wirkung, diese Kraft lebendig zu machen, Leben zu schaffen in Christus Jesus, der hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes, frei gemacht von der Serie, von der Unheilskraft deines Lebens, wo du das gewohnt warst, hineingerissen in die dunklen Dinge deines Lebens. Denn was dem Gesetz unmöglich war, dem Mose-Gesetz, den Geboten, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Jesus, der Fleisch, wurde Mensch geboren in Bethlehem, in der Gestalt des sündigen Fleisches. aber nicht teilhaftig waren der Sünde. Das ist so groß bei Jesus. Und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Es gibt eine ganz einfache Regel. Manchmal, was heißt denn das Fleisch? Da meint einer immer, das sei das, was beim Metzger am Haken hängt, das Fleisch. Manche meinen, das sei das, was unterhalb der Gürtellinie beim Menschen liegt. Das ist falsch. Zum Fleisch gehört auch dein Denken, dein Gemüt, deine Seele. Man kann es ganz einfach übersetzen, deine Ich-Sucht, dein Ich. Das, was ohne Christus ist, das, was mein sündiges Leben ist, das mein Ich, können wir das übersetzen, die wir nun nicht nach dem Ich leben, sondern nach dem Geist, dem Heiligen Geist. Denn die fleischlich, die ich-süchtig sind, die sind ich-süchtig gesinnt. Die aber vom Geist Gottes geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist. Das vermag es auch nicht. Das ist interessant, dass in deinem Leben du das oft durchgemacht hast. Du kennst all die Ordnungen Gottes, aber dein Inneres widerstreitet. Das ist bei uns allen so. Wir haben ein Widerstreben. Paulus sagt sogar, je mehr wir darüber nachsinnen, über die Ordnungen Gottes, rebellieren wir und wollen diese Ordnungen sprengen. Vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Die ihrem Ich gehören allein, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Vom Geist Gottes geprägte Leute, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer den Heiligen Geist nicht hat, ist kein Christ. Steht da. Der Heilige Geist, das war der Geist, der Christus erfüllt hat, den er uns schenken will. Wenn aber Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Neue Menschen aus euch schaffen. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig. Übrigens, manche meinen, das sei... Die haben das nie verstanden und zwar Brüder, das ist nicht gemeint, ob du sächsisch Mann oder Frau bist, sondern Bruder heißt nach Hebräer 2, wo Jesus sich nicht schämt, unser Bruder zu sein. Jesus bestimmt die Bruder, egal ob Mann oder Frau. Und in diesem Bruderwort sind natürlich Frauen und Männer eingeschlossen, weil es nicht um ein Geschlechtsteil geht. Es geht um die Bruderschaft, die Jesus mit uns berührt, mit Menschen. Deshalb gilt das allen. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, der Heilige Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Nur die. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist, einen kindsgemäßen Geist empfangen, durch den wir rufen in großem Vertrauen, aber lieber Vater, in einem großen kindlichen Vertrauen. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben von Christus, da wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Das interessiert heute alle, wie in unserer Welt etwas neu wird. So kann es nimmer weitergehen. Wenn Sie nur an die Kriege denken, es gibt ja nicht nur den Krieg in der Ukraine, 14 Kriege toben gerade in der Welt. Muss doch Frieden geben in der Welt. Wann endlich werden die Nationen zusammenarbeiten können? Man hat doch das erwartet, schon als der Völkerbund gegründet wurde, als der Haager Gerichtshof gemacht wurde, als die UNO gegründet wurde. Muss doch in unserer Welt mal möglich sein, dass Frieden gibt. Man will ja manchmal der Regierung zurufen, wie viel Schulden wollt ihr noch machen? Wo sollen das die jungen Leute einmal zahlen? Wann wird das endlich mal in der Politik aufhören? das nützt doch nichts, wenn man Schulden Sondervermögen nennt. Da kann man noch Hunderttausende Milliarden Sondervermögen schaffen, aber es muss mal einer blechen dafür. Wann kommt denn der Wirtschaftsaufschwung? Wir stehen ja vor einer großen Wirtschaftskatastrophe, wenn die Energie so teuer und unbezahlt wird. Wie wird das denn mit der Gesundheit? Wir tragen alle einen Leib, der krank ist. Wann wird denn unser Leben neu? Wie ist das mit der Inflation? Ach, wie war denn das mit der D-Mark? Der Euro ist so stabil wie die D-Mark. Wann endlich wird denn das neu? Wann wird denn das wieder neu? Das ist ein großer Traum. Wir wollen eine neue Welt schaffen. Heute, junge Leute, wir wollen eine neue Welt schaffen. Wir wollen die Welt, wie heißt es, transformieren. Eine Welt schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt, in der Frieden herrscht, Liebe, Verständnis füreinander, Hilfe für die Armen, die Behinderten. Wisst ihr, was das größte Problem dieser Welt ist? Der Mensch. Der Mensch hat Gott verloren und mit diesem Sündenfall des Menschen, von uns allen, dem wir alle teilhaben, ist das Elend eingebrochen und die Herrschaft des Bösen in unsere Welt. Und niemand hat das so klar analysiert wie der Paulus im Römerbrief. Das größte Problem ist das Menschenherz. Das hat ja schon Jesus gesagt, Matthäus 15. Das Böse kommt nicht aus der Welt in dein Leben, das kommt aus deinem Herzen. Neid, Eifersucht, Hass, unreine Gedanken, das ist dein Herz. Das größte Problem bist du mit deinem unerlösten Herzen, mit dem Herzen, das der Macht der Sünde anhängt und sich treiben lässt. Ganz große Not, dass der Paulus sich mit diesem Predigtthema nach Rom hineingewagt hat, das war schon kühn. Wisst ihr, die Römer, die waren schon Kerle. Die römische Legionäre, das waren Männer mit der Waffe in der Hand. Die haben die ganze damalige Welt erobert gehabt. Die hatten schon von den Griechen das übernommen. Kaloska, Agathos. Gut und schön muss der Mensch sein. Dann hat er alles in Hand und dann haben sie ihn bewundert. Die haben die herrlichen Gestalten geschaffen, die wir in der Renaissance wiederentdeckt haben. Die herrlichen Körperfiguren, wie schön ist der Mensch. Und der Paulus sagt, aber das Problem ist, dass das Herz des Menschen böse ist, von Jugend an. Und die Erde ist erfüllt mit Bosheit und Frevel. Dass man sich gegen Gott auflehnt und Gott nicht mehr haben will und sich panzert gegen den Einfluss Gottes und sein Leben so leben will. Und dann war der römische Kaiser, das war die Urfigur für jeden Menschen, der Imperator, der über alles herrscht, hat alles in der Hand. Und da sind diese Christen als damals schon als gefangene Märtyrer aufgetreten in diesem Römerreich und haben gesagt, das wichtigste Thema ist, dass Jesus dich von der Sünde frei wird. Der Galiläer, der am Kreuz starb, der Sohn Gottes, ja, anders gibt es in dieser Welt nichts anderes mehr. Wir haben das ja gestern analysiert und haben das ausführlich nochmal gesagt. Wir sind alle, haben diesen Kampf ja durch, wir wollen das Böse besiegen und keiner kann das Böse besiegen. Es gibt keinen Menschen in der Welt, der in seinem Leben das Böse besiegen kann. Er kann es ein Stück weit zurückdrängen, das kann man durch Erziehung machen, man kann es durch Bildung machen, aber das kommt in jedem Menschen wieder los. Diese Macht der Sünde und der Bosheit. Und der Paulus sagt, ich schäme mich, ich geniere mich nicht am Evangelium in Rom. An diesem schlichten Jesus-Evangelium. Wisst ihr, dass das in eurer Gemeinschaft das größte Kraft ist? Nie sind Menschen anders zum lebendigen Glauben gekommen, als dass sie erkannt haben, Jesus rettet mich von der Macht der Sünde. Du siehst in den Sumpf deines Herzens hinein, du machst die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis und dann ist niemand da, der dich befreien kann. Das ist ja so gemein, dass man in der Erziehung immer den jungen Leuten sagt, du musst bloß wollen. Pfeifendeckel, es hilft doch nichts, du musst bloß wollen. Mein Wille kann doch nichts ausrichten gegen die Macht des Bösen meines Herzens. Du kannst dich strecken, wie ich will, mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Wisst ihr, die Lieder, die bleiben. Das ist nicht altmodisch. Das ist durch Jahrhunderte, diese herrlichen Lieder, Fels des Heils geöffnet mir. Die singt man der ganzen Welt. Bist du auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, nur pfeifen, dann drehen sie die Chinesen und sagen, du bist auch ein Christ. Die kennt man in den Favelas von Südamerika, die großen Songs der Heilslieder. Wo kriege ich denn das Heil her? Und da sagt Paulus so toll, es gibt nichts Verdammenswürdiges mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Doch, keine Stunde in meinem Leben, wo nicht Sünde ist. Doch, aber Jesus hat sie getilgt. Du darfst es in den Sarg werfen, habe ich gestern erzählt, von dem Hermann Hofse, du darfst es in den Sarg werfen, das Meerestiefe versenken. Weggetan, ich bin frei, ich bin gerecht, Gott ist mein Freund, ich darf aber Vater zu ihm sagen, ich habe ihn lieb, bin von seiner Liebe behütet, was soll mir denn noch geschehen können? Jesus ist der Einzige, der dich frei macht von der Macht der Sünde, auch wenn die wieder kommt. Ja, jetzt ist ganz wichtig. Jetzt sagt der Paulus, ganz wichtig ist, dass eine Verwandlung, die geschieht in deinem Leben, dass der Heilige Geist die Herrschaft in deinem Leben übernimmt. Ja, wie kriege ich denn den Heiligen Geist? Er sagt ja so schön, geh einfach im Wortlaut entlang, guck, was das Wort Gottes dir sagt. Sehr interessant, das Wort Gottes ist durch die Jahrhunderte hindurch, 2000 Jahre, immer das Gleiche geblieben. Das wandelt sich nicht. Manche meinen ja, man müsste die Bibel umschreiben. Nein, das wäre furchtbar. Und dann an unsere Zeit anpassen, an unsere gottlose, verrückte Zeit. Das Wort Gottes bleibt immer das lebendige Wort Gottes. Und interessanterweise, es gilt genauso für die Indianer und für die Steinzeitmenschen im Sepik und für die Leute in Nordkorea und für jeden Jung und Alt. Das gleiche Wort Gottes ist zu allen Zeiten höchst aktuell. Die, die in Christus Jesus sind. Was ist denn das? Paulus verwendet das 165 Mal in der Bibel. In Christus Jesus sein. Ich vermag alles durch den, der mich manchmal in Christus, freue mich in dem Herrn. Wie lebt man denn in dem Herrn Jesus, in dem er dein Herr ist, der in deinem Herzen Platz hat, den du die Türen aufmachst und sagst, Jesus, du musst mein Leben beherrschen. Und dann bringt Jesus den Heiligen Geist mit. Der Heilige Geist, der meinen Geist, meinen Ich-Geist ersetzen will. Das größte Problem deines Lebens ist dein Ich. Es ist interessant, dass in unserer Zeit so viel davon gesprochen wird, dass man sein Ich stärken muss. Das Coaching ist ja toll, wo der Berater dir sagt, du bist der Beste und du machst alles richtig, deine Eltern waren schuld und die Verhältnisse waren deinem Leben schuld. Aber sag nie den einen lösenden Satz in das Evangeliumsatz. Jesus ist der, der dich von dem Terror deines Ichs befreit, deinem trotzigen Ich in deinem Leben. Das in deinem Leben immer wieder herrschen will, das dich auf Wege führt, die ein Gräuel sind, die dein Leben so verderblich zerstören, dein Ich-Willen, kommt ja schon beim kleinen Baby raus, auf dem Wickeltisch, strampelt, der Mutter den Brei ins Gesicht bläst, das Nein, das trotzige Nein, so interessant, was in unserem Leben da alles schon aufwächst. Der Mensch ist ein ganz wunderbares Geschöpf, den Gott geschaffen hat, in einer Schönheit, ohne gleich mit Gaben. Heute Morgen, dass unsere Sinnen wir noch brauchen können, Hände und Füße, Zunge und Lippen, Regen, was ist der Mensch für ein Geschöpf? Und in jedem Mensch hat der Teufel seine Spur hineingelegt, in dieser schrecklichen Herrschaft des trotzigen Ichs, das alles beherrscht. Und das ist die Not dieser Welt, diese herrlich, wunderbar geschaffene Welt und der Mensch, der diese Welt zerstört. Keine Familie, keine Ehe, wo es nicht Auseinandersetzungen gibt, wo nicht die Kinder rebellieren, die Eltern über ihre Kinder reden. Keine Gemeinde, wo man nicht wiedereinander steht, wo es nicht Böses reden kann. Was unsere Zunge Böses reden kann, im Jakobusbrief ist das ja toll beschrieben. Die Zunge ist so ein kleines Glied, richtet so viel Übel an. Du kannst jeden Stein, den du gegen einen anderen wirfst, wieder zurückholen. Aber das Wort, das einmal gesprochen wird, da gibt es Leute, die noch im Altenheim davon erzählen, wie sie in ihrer Jugend vom Lehrer gekränkt wurden. Da hat sie mir gesagt, du bist nicht, du kannst nichts und du wirst nichts. Und wie das ihr Selbstvertrauen zerstört, mit dem Wort kannst du einen ermorden. Ach, was sind das alles für üble Dinge? Und das ist ganz wunderbar. Wenn die Bekehrung geschieht, die Neugeburt, das ist ein neuer Geist, und sagt der Heilige Geist. Wer den Heiligen Geist nicht hat, der ist kein Christ. Das macht man nicht bloß mit dem Bekenntnis und durch einen Beitritt oder durch einen Spruch. Durch eine Wesensverwandlung, wie wird man denn ein neuer Mensch? Es war das Gespräch, das Jesus mit dem Nikodemus gesucht hat. Nikodemus war ja einer, der zum Hohen Rat gehörte, der den Mut hatte, sich zu Jesus bekennen. Er kam aus Angst für diese mutige Tat, nämlich bei der Nacht zu Jesus, und da findet dieses Nachtgespräch statt, und Jesus sagt, weiß es nicht. du kannst es überhaupt nur verstehen durch den Geist Gottes. Weißt du, dass alle Dinge deines Glaubens nur durch den Heiligen Geist verständlich sind? Denn keiner kann ohne Heiligen Geist glauben. Der Menschengeist taugt nicht. Du hast das erlebt in vielen Diskussionen im Rallye-Unterricht. Da kannst du nächtelang diskutieren. Das haben wir als Theologen im Studium drüber gesprochen. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht glauben. Schade, dass man heute so wenig auswendig lernt. Ich habe bei meinen Konfirmanden das immer noch verlangt, den lutherischen Katechismus vom Heiligen Geist, dann ist man informiert. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft, sagt Luther, und Kraft an Jesus, meinen Herrn, glauben kann, nicht aus eigener Kraft, sondern der Heilige Geist hat mich durch seine Gaben erleuchtet. Das Evangelium hat mir das aufgeschlossen. Es kann kein Mensch in der Welt anders glauben als durch den Heiligen Geist. Das ist eine Gabe. Der Menschengeist ist toll. Der kann große Erfindungen machen. Er kann Menschen zum Mond schicken und Weltall fliegen. Aber er kann Gott nicht erkennen. Er braucht den Geist Gottes. Deshalb so herrlich ist, wer in Christus Jesus ist, wer Jesus angenommen hat als seinen Erlöser und Heiland, der die Sünde meines Lebens besiegt hat. Deshalb geht es immer nur über den Punkt. Das Glauben muss immer an diesen Punkt kommen. Ich bin ohne Jesus ein verlorener Mensch. Und es ist auch so schön, dass Jesus in Johannes 14, 16 hat Jesus auch nochmal sehr klar vom Heiligen Geist geredet. Er sagt, wenn der Heilige Geist kommt nach seinem Tod, sehr gut, dass er weggehe als irdische Person, denn der Geist Gottes kann gleichzeitig in der ganzen Welt bei allen gläubigen Christen sein. Es ist gut, dass er weggeht, aber wenn er kommt, wird er den Menschen die Augen auftun über die Sünde. Menschen können Sünde erst erkennen, wenn der Geist Gottes wirkt. Vorstand, ich habe doch mir nichts vorzuweisen, ich bin zwar nicht vollkommen, ich habe so kleine Fehler oder Macken. Nein, ich bin vor Gott ein verlorener Mensch, das kann man nur erkennen durch den Heiligen Geist. Und das kann man nur erkennen, wenn man in Christus Jesus ist. Und das Zweite, was der Heilige Geist tut, manche meinen ja immer, das sei ein exzentrisches, dass man ganz verrückte Taten tut oder unverständliche Laute auslöst. Nein, das Erste des Heiligen Geistes, das Wort von Jesus, lese Johannes 14, Johannes 16, dass er uns die Augen auftut über die Sünde und über das Gericht Gottes, dass jeder Mensch vor dem Gericht Gottes Rechenschaft geben muss. Es sei denn, deine Sünden sind dir an Jesus vergeben, dann hast du diesen Schritt auch schon getan. Da bist du schon zum Leben hindurchgedrungen. Der Heilige Geist öffnet dir die Wirklichkeit deiner Sünde, deines Verlorenseins. Und das andere, was er macht, er wird mich verklären, er wird Jesus uns ganz groß machen, den heilenden Erlöser. Dass du, da kommen wir heute Mittag drauf, in einer ganz großen Gewissheit sagen kannst, was da kommen mag, es kann passieren, und wenn morgen die Welt untergeht, ich bin in Jesus Christus geborgen, nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Das war ja das Wort vom guten Hirten, wo Jesus sagt, wer ihm gehört, wer ihm nachfolgt, wer in Christus ist, den kann niemand rausreißen, gar niemand. Auch der Teufel nicht, auch du selber nimmer. Er gibt dir eine unumstößliche Heilsgewissheit. Das sind die zwei Dinge des Heiligen Geistes. Er macht dich im Glauben gewiss und er deckt dir die Sünde auf. Und dann kannst du erst die Gewissheit erfahren. Die liegt in Jesus drin, das ist ganz wunderbar. Ich habe gesagt, dass der Mensch so schön ist, von Gott geschaffen, ein wirkliches Wunderwerk, wenn man das denkt, was alles im menschlichen Körper funktioniert und was wir für Gaben haben, herrlich, was wir empfinden können. Ich habe 24 Enkel und 14 Urenkel. Furchtbar, wie alt ich bin, aber schön, dass ihr noch zuhört zum alten Mann. Aber eins habe ich euch voraus, ich habe Erfahrung. Und ich kann euch sagen, was im Leben zählt. Und darum rede ich aus der Erfahrung. Darum ist es schön, wenn ihr auch einen alten Mann anhört. Weil das wichtig ist für euer Leben. Weil ihr diese Strecke erst noch gehen müsst. Das ist so wunderbar, wenn ich dran denke, alle diese wunderbaren Enkel, das heißt, jetzt ist wieder eins geboren, letzte Woche ein Urenkelchen und meine Frau hat es auf den Arm gehabt, rührend. Die Uroma, jugendliche Uroma, hat das Kind dann auf dem Arm und in diesem Kind schlummern schon diese ganzen schrecklichen Kräfte. Und der ganze Kampf, was jeder Mensch moralisch, ich bin doch ein ehrlicher Mensch, ich will doch gegen das Böse ankämpfen. Weißt du, die Sünde in deinem Leben ist so groß, wenn dein Nachbar wüsste, was in deinem Kopf alles für Sünden drin sind, du würdest mit roter Birne rausrennen und sagen, ich schäme mich. Gott sei Dank weiß der nicht alles. Es ist gut, dass wir das verbergen können, aber Gott weiß es doch. Das Herrliche, dass das Zentrum des Evangeliums ist, Jesus macht dich total neu Und die Botschaft, dass der Geist Gottes in uns wohnen will, dass er uns geistlich vom Heiligen Geist prägen will, das ist ganz wunderbar. Es gibt keinen anderen Weg zur Erneuerung des Lebens als das Thema, das man in allen Kirchen fortwährend verhandeln sollte. Das größte Problem, ich sagte am Anfang des Gottesdienstes, sollte immer stehen: Herr, vergib mir meine Schuld, bevor ich überhaupt mit dir anfange zu reden, dass du mich noch annimmst. Aber ich danke dir, dass dein Sohn für mich gestorben ist und dass dein Blut mich porentief rein macht von aller Sünde, porentief rein. Und auch wenn ich morgen wieder in Sünde falle, du hast mich erlöst, ich bin dein Kind und ich darf da wiederkommen mit der alten Schuld. Ganz herrlich. Und das Wunderbare, dass jetzt eine Veränderung geschieht, eine neue Geburt. Das, was Johannes 3 steht in dem Gespräch mit Nikodemus, ist so wichtig, dass wir neu geboren werden. Spricht man ja heute im Zeitalter der Nahrungsergänzungsmittel und der Medizintechnik und der Kosmetik, wie man Menschen neu geboren macht, das stimmt ja gar nicht. Du kannst die tollsten Kuren durchlaufen, dein Herz wird nicht neu. Das hat mich immer gewundert, wo man heute mit der Gentechnik so viel machen kann. Die sind ja schon dran, einen neuen Menschen zu züchten. Aber ich habe noch nie gelesen, dass sie dran sind, einen Menschen zu züchten, der kein böses Herz mehr hat. Das ist nur im Evangelium. Und ganz erschütternd auch, dass die ganze Psychologie, wir sind ja dankbar für die Psychologen, aber dass sie nie das Problem erkennen, das nur im Evangelium enthüllt wird, dass die größte Not in jeder Familie, wenn ein Brautpaar kommt und fröhlich dasteht und da sagt der Schorsch zu seiner Julia, du, und jetzt wird es herrlich und du bist für mich die größte Angebeten, aber das Böse, das kommt raus. Und dann kommt die Ehe zum Scheitern. Dabei waren beide, wollten doch richtig gehen. Wie kann man denn dieses unheimliche Böse strafen, das im Evangelium drin? Jesus ist der, der über die Macht des Bösen gesiegt hat und der mir seinen Heiligen Geist gibt. Ja, wie kriege ich denn den Heiligen Geist? Muss ich da irgendwo zu einer Konferenz fahren und die Hände mir auflegen lassen vom amerikanischen Evangelisten? Wie kriege ich den Heiligen Geist? Wieder halte ich ans Evangelium. Jesus erzählt in einem Gleichnis von einem Baby, das im Kinderwagen liegt. Und dann sagt Jesus: Was denkt ihr, Papa, Mama, wenn das Kind Hunger hat, glaubt ihr, die schieben dem Kind eine Giftschlange in den Mund? Glaubt ihr, sowas würden irdische Väter tun oder Mütter? Und sagt, wie viel mehr, Lukas 11 steht das, muss man notieren, Lukas 11, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Das alles. Er gibt dir seinen Geist in Fülle. Und Jesus hat das andere Mal an einem großen Festtag, Johannes 7 heißt es, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Das sagte er von dem Geist, vom Heiligen Geist. Denn die empfangen sollten, die ihn haben wollen. Wenn der Durst, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Sündige Menschen werden voll des Heiligen Geistes. Und dass dein ganzes Leben plötzlich eine Sehnsucht, Herr, mach mich doch voll von deinem Geist. Das ist was ganz Natürliches. Dass ich Erquickendes reden kann, dass meine Zunge umfunktioniert und mein Denken anders geht, dass ich die Gebote Gottes gerne erfülle. Sie sind doch zum Leben da. Es gibt doch nichts Schöneres als Liebe in der Ehe, wo denn sonst? In Idea stand diese Woche, dass eine Untersuchung in England festgestellt hat, dass ein Mann, der 10 Frauen liebt, nicht glücklich wäre. Da habe ich keine Untersuchung an der Universität gebraucht, um das zu verstehen. Das weiß jeder selber, dass ihn das zerreißt, wenn er nur so eine Nebenbuhlerin neben sich hat. Wisst ihr, die Ordnung Gottes sind doch unser Heil, dass ich es gerne tue und mit Freude, dass die Lebenskräfte des Evangeliums da sind. Herrlich, bei den Steinzeitmenschen, Papas, Brigitte, gib denen die Lebenskräfte des Evangeliums. Wenn du in Jesus bist, du kannst die Traurigkeit auch des Todes überwinden. Gerade du, Brigitte, bist alle Zeugin, dass der Tod uns nicht mehr scheidet von der Liebe Gottes. Und was ihr im Leben erlebt, in all den schwierigen Erfahrungen, der Geist Gottes macht euch lebendig. So schön im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, man muss ein bisschen die Bibel rumkurven, um da immer tiefer einzuringen. Da heißt, ihr seid neugeboren, ja, durch Wasser und Geist. Nein, da steht es anders. Nicht wie bei Nikodemus, durch Wasser und Geist neugeboren. Wir stehen da, ihr seid neugeboren durch den Samen des Wortes Gottes. Jetzt haben wir es wieder. Das Bibelwort, das Bibellesen ist in deinem Leben die Kraft, wo der Heilige Geist in dein Leben einströmt. Darum bitte ich euch, fang den Tag doch nicht an mit der Zeitung oder mit den Nachrichten. Man kann es ja nicht mehr hören, was da gerade verbreitet wird. Sondern fang an mit dem Wort Gottes, das in deinem Leben fruchtbare Wurzeln schlägt. Wo der Geist Gottes in deinem Leben wohnen kann. Und das ist so herrlich, dass er wirkt. Ich würde euch jetzt einfach gerne noch aus der Missionsgeschichte erzählen. Ich habe das ja in diesem Buch auch von drüben jenseits der endlosen Meer, die 300 Jahre Missionsgeschichte. In Uganda war das so erstorben, das Leben, und da war ein afrikanischer Evangelist Kigosi, der ist in Ruanda drüben gewesen und hat sich eine Woche zurückgezogen und gesagt, warum läuft es eigentlich bei uns nicht in der Gemeinde? Ihr kennt das ja. Was ist denn unser Rezept? Wir machen neue Pläne. Wir holen uns neue Rezepte aus Amerika oder irgendwoher, wo man Gemeindewachstum macht. Er hat auf einmal erkannt, wir brauchen die Stille, dass der Geist Gottes wieder wirken kann. Und er kam nach dieser Ruhe zurück, er hat gar nicht mehr lange gelebt. Anschließend hat er gesagt, das Schlimme ist, dass zwischen mir und den anderen die Mauer ist meiner bösen Gedanken. Und die haben angefangen, in Uganda in der Erweckungsbewegung einander das zu beginnen, du, ich habe was gegen dich. Und da gab es neues Leben in der Gemeinde. Das war ein Riesenaufbruch. Festo Kiwensre, der große Bischof in Uganda, der hat erzählt, er war damals Lehrer in einer Schule. Und da kamen Schüler, die von der Erweckungsbewegung berührt waren, die haben gesagt, dürfen wir die Morgenandacht halten? Das sagt er, gern. Und es war Totenstille. Da hätte man die Stecknadel fallen hören können. Halbe Stunde haben da Schüler erzählt, wie ihr Leben neu geworden ist, wie sie Jesus die Herrschaft in ihrem Leben übertragen haben, der Geist Gottes sie bestimmt hat. Und dann haben sich die Lehrer bekehrt, über dem Zeugnis der jungen Leute. Und das ist eine ganze Missionsgeschichte so groß, dass es nie die Menschen waren oder irgendwelche Tricks, wie man Gemeinde baut. Es ist auch bei euch natürlich nie anders gewesen, dass der Geist Gottes das gemacht hat. Und dann bricht die Freude auf, die ganz, ganz große Freude, die Freude, die niemand nehmen kann. Ach, wisst ihr, ich bin ja so erschrocken, wie viele Leute Angst haben. Das ist sicher richtig, wir tragen alle Krankheitskeime in uns. Und unsere Welt ist voller Krankheitskeime, Bakterien und Viren. Welche schrecklichen Viren gibt es in dieser Welt? Unheimliche Viren. Aber wer hat denn die Viren, auch diese gefallene Welt in seiner Hand? Nur Jesus, der Weltenherrscher. Und dass ich mich ihm anvertraue. Ich bin ja mit meiner Frau schon Fan mit diesen alten Liedern, das mit den alten schon mal nie sagen, bewährt. Die durch Generationen schon erfahren gegangen sind. Ich sage nochmal, das mit dem Alter hat ja den Vorteil, dass die Leute das in den schlimmsten Situationen schon erprobt haben. Im Luftschutzkeller, wenn die Bomben gefallen sind, an Sterbebetten. Meine Frau hat zwei Geschwister verloren. Gittertagen, was bleibt dann? Und da zitiere ich sogar das Lied, oh, dass ich tausend Zungen hätte. Das sind zwei Verse natürlich weggelassen, unseren Gesang, wenn man das heute allen nicht mehr weiß. Wie sollte ich nun im größten Leiden nicht triumphierend einhergehen und fiele auch der Himmel ein, so will ich dennoch fröhlich sein. Und wenn morgen die Welt untergeht, wenn Jesus mein Herr ist, was soll denn dir noch geschehen können? Wenn der Geist Gottes dein Leben bestimmt, wenn du in Christus bist, dann hast du plötzlich Kraft, als schwacher Mensch zu wirken, weil Jesus was aus ihm mit dir macht. Wisst ihr, meine Worte, was sind meine Worte, wenn nicht der Geist Gottes was in deinem Leben bewirkt? Und das ist so wunderbar, dass das die Sache ist. Wir sind in einem neuen Zustand, das heißt hier alles so schön, in einem neuen Zustand, wir sind Kinder Gottes. Wir sind unartige Kinder, wir sind böse Kinder, wir sind Kinder mit einem schmutzigen Denken, wir sind auch Kinder, die in den Dreck fallen, aber wir sind Kinder Gottes. Und lass sie doch immer wieder abwaschen. Ich bin nicht mehr ein Kind des Teufels, sondern ich bin ein Kind Gottes durch den Heiligen Geist, weil Christus mir das Sohnsrecht erworben hat und das Tochterrecht. Du bist bei ihm und du gehörst ihm. Du bist sein Eigentum und dafür ist Jesus in den Tod gegangen. Ich muss dich daran erinnern, dass einer der größten Musiker, den Deutschland je gesehen hat, Johann Sebastian Bach war. Und er hat ausgerechnet über diesen schwierig verständlichen Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben, Römer 8, Vers 1 bis 17, eine Motette geschrieben. gehört zu den schönsten Kunstwerken, die wir in Deutschland haben. Und er hat die Worte von dem Römerbrief immer verknüpft mit einem Liedvers. Hoffentlich lernst du es noch kennen. Jesus, meine Freude. So ist nun nichts Verdammliches mehr. Und der Chor, der singt, die Thomaner in Leipzig, nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Und dann kommt: unter deinen Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ihr seid doch arm, wenn ihr solche Verse nicht mehr auswendig könnt. Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Gottes Macht hält mich in Acht. Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie auch noch so brummen. Für Leute, die den Geist Gottes haben, ist die wichtigste Sache des Geistes Gottes, dass er uns Klarheit schenkt. Ich bin Kind Gottes. Ich verstehe immer nicht, dass man da heute andere Absonderlichkeiten, dass man irgendwas am Boden rumwirkelt oder irgendwas macht, wenn der Geist Gottes einen ergreift. Wir werden heute Mittag auch davon reden, dass nirgendwo drin steht, dass Leute, die den Heiligen Geist haben, nie krank werden. Im Gegenteil. Die liebsten Kinder Gottes werden in die Verfolgung geführt, wie der Paulus ins Martyrium. Und der Paulus hat die schönsten Loblieder und Sätze gesagt im Gefängnis, unschuldig im Gefängnis. Und er hat gesagt: ich freue mich meiner Leiden. Denk mal. Also herrlich, wenn man das wissen darf, dass wir nicht mehr Knechte sind, sondern wir sind Kinder Gottes und haben das eine Gewissheit, denn der Geist Gottes versichert uns, machen wir heute Mittag weiter, versichert uns darin, dass wir Kinder Gottes sind. Es gehört mir, für mich zum Schönsten, immer wieder mit Christen darüber zu reden, sagen: seitdem ich mich für Jesus entschieden habe, hat er mich herrlich durch alle Anfechtungen des Glaubens geführt und es wurde mir immer gewisser. Es ist interessant, je tiefer du ins Leiden kommst, etwa auf der Intensivstation liegst, umso wunderbarer entfaltest du dich, sagst du mir: nimmer wichtig, was mein Chef zu mir sagt und mein Konto ist nimmer wichtig, ich will bloß noch wissen, Jesus, du hältst mich. Dass der Glaube immer weiter auf diesen einen Punkt in der kurzen Lebenszeit zudringt, dass ich das habe und weiß: Christus wird auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und das Wunderbare, die Frucht, die Wirkungsweise dieses Geistes Gottes, das steht in Galater 5. Im Streit, ich muss doch in meinem Leben mich zwingen, dass ich das Gute tue. Nein, sagt der Paulus in Galater 5, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit. Du kriegst die schmutzigen Gedanken aus deinem Kopf nur, wenn du dein Handy ausmachst, nimm den Schmutz ansiehst und den Geist Gottes in deinen Kopf einlässt. Das Wunderbare, dass es einen Sieg gibt in Jesus. Wenn ihr in Christus Jesus seid, das ist so wunderbar, dass wir uns freuen dürfen. Herr, erneuere mich und fülle mich mit deinem Geist. Und ich darf das wissen, dass er mir diesen Geist schenkt, dass er mir nahe sein will. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das glücklichste Leben hat nur der in dieser Welt, nicht der Geld hat. Den alten Generaldirektor von Daimler-Benz haben sie mit 12 Millionen Jahrespension in den Altersabschnitt geschickt. Mensch, das wäre doch was. Da müsste ich nicht mehr gucken, wo man billig tanken kann und so. Da kann ich mir Wurst auf das Brot legen. Und weißt du, dass das nicht macht dich glücklich? Kein guter Welt. Als allein die höchste Bestimmung deines Lebens, so ein Kind Gottes sein darfst. Und das kannst du nicht aus eigener Kraft. Das kannst du nur durch Jesus machen. Der wird eure sterblichen Leiber lebendig machen. Ich habe das so oft entdeckt. In Enzklösterle im Schwarzwald, da hat eine Familie die Aufgabe entdeckt. Knackis, die über 10 Jahre im Gefängnis waren, nach ihrer Entlassung aufzunehmen, wenn sie das neue Leben mit Jesus wollen. Und die haben mich eingeladen und haben gesagt: kommt doch schon zum Abendessen. Und ich dachte: warum muss ich zum Abendessen? Wir sind ja alle so scheue Leute. Meine Frau sagt: kommt, da gehen wir hin. Und die haben sich so gefreut. Wo sitzt man neben einem Mann, der sagt: ich habe täglich eine ganze Flasche Wodka leer getrunken. Aber es war furchtbar. Und haben erzählt, was ihr Leben war. Und diese Familie, die das dort macht, das ist ein Glaubenswerk. Da haben die Leute gesagt: wenn du heute Abend evangelisierst im Gemeindehaus, du musst den Leuten sagen: los, Jesus, es holt dich keiner aus dem Dreck der Welt raus. Es gibt nur eine Hoffnung, die deine Würde herstellt. Jesus am Kreuz für dich gestorben. Sag's deutlich, muss es noch viel klarer sagen. Weißt du, was Jesus verändern kann in deinem Leben, wenn du ihm unbeschränkten Zutritt lässt? Und ich habe nochmal gesagt, die größte Botschaft, die ihr in Wassertrüdingen habt in den Jugendgruppen, Jesus macht dein Leben neu. Jesus verändert dein Leben total. In der Mission, es gibt keine Grenze mehr. War das so groß? Nordostindien, das liegt hinter Bangladesch, ist am Atlas ganz komisch, dass da Indien nur einen kleinen Zugang, von kleinen Grenzzugang hat. Hinter Bangladesch gibt es nochmal 12 indische Provinzen. Da leben alles Kopfjäger. Die indischen, die englischen Kolonialbeamten sind in der Kolonialzeit gar nicht hoch, weil die wussten, das ist ein Todeskommando, da kannst du nicht hingehen. Die haben immer die Köpfe abgeschnitten, in der Sonne dörren lassen, das ist ja wie bei den Dayaks in Indonesien, und dann als Gürtel um den Gürtel gehängt, lauter Köpfe, 12 Köpfe, aber der Tüllste, der hat getötet. Und da ist ein Dr. Clark als erster Missionar gesagt, ich habe doch keine Angst, ich rufe nach denen die Botschaft des Lebens verkündet. Und in kürzester Zeit wurden 100% Baptisten, das ist das Land in der Welt, wo es 100% Christen gibt, Kopfjäger. Es hat mich immer der Mission bei den Besuchen interessiert, wie dort in Papua-Neuguinea auch die Leute gefragt, besonders wo die Vorfahren Menschenfresser waren. Da haben die gesagt, das haben die doch nicht aus Freude getan. Es war eine Qual der Dämonie, der schwarzen Magie. Und erst das Evangelium hat uns rausgeholt und das hat erst angefangen in unserem Leben. Die Freude, wie ist das erst, wenn du in deinem Leben in der Kraft des Heiligen Geistes mit der Sünde brechen kannst? Lass doch die ganze Kraft von Jesus in deinem Leben wirken. Ganz wunderbar, wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, das ist so wunderbar, wie du durch deinen Kreuzestod diese Sogmacht der Sünde, diese unheimliche Kraft, die uns auch immer treibt und ins Verderben reißt, besiegt hast. Und das, wo wir unser Leben dir ganz schenken, dass du uns völlig frei machst. Es ist nichts Verdammenswertes mehr dran. Obwohl wir noch so viele Fehler an uns sehen. Aber du machst uns ganz frei von der alten Schuld und dürfen mit dir in der Kraft des Geistes leben. Unsere ganzen Gaben entfalten zu deiner Ehre. Vielen Dank, lieber Herr. Danke dir für die Gemeinschaft. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort wortwörtlich wahr ist, dass es sich erfüllt, auch bei uns. In unserer gottlosen Zeit, wo auch in der Christenheit so viel an deinem Evangelium verdreht wird. Herr, erbarm dich unser. Wir wollen dich, den Heiland, verkünden und danken dir, dass du alles neu machst und dass du uns die Gewissheit schenkst, auch in den Schrecken der Welt, dass wir dein Eigentum sind und dir gehören, deine Kinder sind. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.